Episode 128 Digitalisierung und Cloud Services. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Derksen bei mir im Podcastgespräch. Er ist Experte für Cloud Services und Digitalisierung. Hallo Alexander.
Hallo lieber Götz, grüß dich.
Ja, ich habe schon einen kurzen Satz zu dir gesagt, aber sag noch ein bisschen intensiver zwei, drei Sätze zu dir, damit die Zuhörer dich einordnen können.
Genau, also Alexander Derksen, ich bin knapp 30 Jahre alt, komme, wie wir festgestellt haben, aus der Nähe, wo der liebe Götz beheimatet ist, also auch ansässig im wunderschönen Schwabenländle, sitze in Ludwigsburg und bin jetzt seit über 10 Jahren in der IT-Branche verhaftet und habe dort ursprünglich mal angefangen in der Technik, bin dann dazu übergegangen, die Seiten mal zu wechseln, habe in den Vertrieb reingeguckt. Und inzwischen hat sich das Thema Cloud Services und Digitalisierung so als mein persönliches Steckenpferd etabliert, woraufhin ich auch inzwischen viele Unternehmen dabei unterstütze, wie sie sich digitalisieren können oder wie sie Cloud Services künftig einführen können und was das Ganze natürlich auch mit ihren Geschäftsprozessen da dahinter macht. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, weshalb wir heute ja unter anderem miteinander sprechen.
Genau. Genau, aber ich denke zum Einstieg, damit wir so ein bisschen differenzieren und auch die Zuhörer abholen, sofern sie damit nicht gleich was anfangen können, sag mal, was ist denn grundsätzlich unter Cloud Service beziehungsweise abstrakt unter die Cloud zu verstehen? Gegen was muss man es gegebenenfalls auch abgrenzen?
Ja, also ich sag mal, der Themenbegriff Cloud ist ja was, was jetzt schon so über die letzten 10 Jahre irgendwo immer wieder leichte Hypewellen mit sich bringt und eigentlich hat man damals von der reinen Definitionslehre her ist Cloud Service eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten am Laufen und zwar alles, was nicht mehr lokal auf einem PC passiert vom Prinzip her. Also kann man eigentlich sagen, so die Anfangszeiten, sicherlich erinnert sich der eine oder andere noch an Großrechnersysteme, das waren schon Cloud Services. Ja. Das Ganze hat natürlich heute ein bisschen eine andere Dramaturgie, sage ich mal, bekommen und unter dem Aspekt einfach, dass die Dienste jetzt von externen Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden. Gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ja. Und dass es auch einen viel tieferen und höheren Automatisierungs- und Standardisierungsgrad einfach gegeben hat, weil sicherlich ist dem einen oder anderen auch das Thema Software as a Service, also SaaS oder Infrastructure as a Service und dergleichen solche Begriffe schon im Bereich Cloud Service über den Weg gelaufen. Und man weiß natürlich dann nicht, was steckt denn jetzt eigentlich am Ende des Tages da dahinter und wie unterscheidet sich das da am Ende dann auch. Und das ist eigentlich alles, was man so unter diesem Überbegriff Cloud Service definieren kann. Also grundsätzlich ist es eigentlich so, alles, was ich von extern irgendwo beziehe, was sich nicht mehr lokal bei mir auf dem PC abspielt.
Okay. Du hast ja auch schon das völlig richtige Stichwort Geschäftsprozesse genannt. Dann habe ich jetzt so die zweite Frage irgendwo, deiner Ansicht nach, was für Geschäftsprozesse, wenn wir, ohne dass wir jetzt hier wirklich den Einzelnen aufzählen, was für Geschäftsprozesse lassen sich eben mit Cloud Services digitalisieren?
Grundsätzlich eigentlich inzwischen fast alle. Es gibt natürlich immer noch an der einen oder anderen Stelle gewisse Hemmschwellen da dahinter, vor allem wenn ich dann halt Cloud-Services von externer Seite aus beziehe, also alles, was dann von diesen Public-Cloud-Service-Providern kommen, wie sie heißen, Microsoft, IBM, Amazon oder dergleichen. Oder natürlich dann auch, wenn ich zu einem kleineren Service-Provider gehe, wie, also kleiner jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen, wie eine T-Systems oder Deutsche Telekom oder auch eine Vodafone, die ja entsprechende Services anbieten oder natürlich auch regionale Systemhäuser, die eigene Rechenzentrumsleistungen anbieten, muss ich natürlich dann schauen, wie sieht es mit meinen Verfügbarkeiten aus, welche Kritikalität habe ich hinter den einzelnen Systemen Und was für Schnittstellen und weitere Systeme greifen da dann ein? Also das ist das, was ich berücksichtigen muss. Stand heute muss ich auch gestehen, gibt ja verschiedene Arten, wie Cloud-Services dann genutzt werden können. Es gibt gewisse Bereiche, wo ich Stand heute noch manchmal sage, würde ich persönlich auch ablehnen und habe ich auch schon in Kundenprojekten abgelehnt, dass ich gesagt habe, nee, das überführen wir definitiv nicht in die Cloud. Das bleibt weiterhin bei euch im Haus und wird dort weiterhin auch im Haus genutzt. Es waren dann so klassische Beispiele wie, ich habe eine komplette Produktionssteuerung, die mit dem ERP-System zusammenhängt. Ja. Da sage ich, da kann ich noch so viel Absicherung da dahinter basteln. Das funktioniert am Ende des Tages nicht, weil da können innerhalb von kürzester Zeit Millionen den Bach runtergehen, wenn ich das Ganze in die Cloud bringe und dann die Leitung sozusagen einmal hustet.
Ja, ich glaube, das sind auch dann die besonders Mutigen, die auf die Idee kommen. Also da erlebe ich persönlich eher eine extreme Zurückhaltung, so nach dem Motto, da könnte ja dann einer bei uns irgendwas, also mehr so den Bedrohungsaspekt, der da eine Zurückhaltung darstellt, oder?
Ist immer noch leider Gottes vielerlei ein Thema. Aber ich sag mal so, grundlegende Geschäftsprozesse, die jeder Stand heute irgendwie hat, also sei es das Thema irgendwie Dokumentenverarbeitung, E-Mail und dergleichen, gibt's ja auch noch sehr viele, die sich da davor scheuen und beispielsweise auch die ganzen Kollaborationsszenarien, also wie kann ich denn intensiver zusammenarbeiten in meiner Organisation? Da bieten sich Cloud-Services idealerweise an und dennoch strecken viele da dahinter zurück und ich habe auch in meiner Vergangenheit und in meinen mehreren hunderten Projekten, die ich jetzt auch mitbegleitet habe, auch festgestellt, es ist auch anders gelaufen. Also wir haben auch bei vielen ist so, ich sag jetzt mal das Thema Kollaboration, eine gewisse Einstiegsdroge auch in dem Bereich. Und wir haben dann im Nachgang festgestellt, da haben sich doch deutlich Mehrwerte auch dann innerhalb der Unternehmen ergeben, wo dann Abteilungen, die vorher überhaupt nicht miteinander gesprochen haben, auf einmal miteinander reden und dadurch auch einen viel intensiveren Erfolg am Ende des Tages in Form von Umsatz oder auch Kosteneinsparungen oder auch Entwicklungsgeschwindigkeit, Produktionsgeschwindigkeiten einfach herauskristallisiert haben, indem einfach die technologischen Möglichkeiten geschaffen wurden.
Jetzt möchte ich auf einen Punkt eingehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass sich da auch der ein oder andere fragt. Im Grunde ist mir die Frage vor ein paar Jahren einmal gestellt worden. Ich glaube aber eher, weil ich der Einzige war, der da zufällig gerade im Weg stand. Nach welchen Kriterien sollte man jetzt einen Cloud-Service auswählen?
Ist vielfältig. Also auf der einen Seite muss ich natürlich erstmal beurteilen, wie sieht mein Prozess intern einfach heute aus vom Geschäftsprozess als solches her. Dann sollte ich mir anschauen, wie stark habe ich den selbst standardisiert für mich als Unternehmen und gibt es einen Anbieter da draußen, der mir diesen Standard entsprechend bieten kann? Und im nächsten Schritt sollte ich dann halt auch schauen, mit welcher Kritikalität versehe ich den Geschäftsprozess. Also ich kenne Unternehmen, die haben mir gegenüber mal die Aussage getroffen, wir können 3 Tage lang ohne IT produzieren und trotzdem weiterarbeiten. Ich habe dann irgendwann die kritische Frage gestellt und habe gemeint, was macht ihr dann mit den LKWs, die sich auf dem Hof stapeln, nicht wegfahren können? Sind natürlich Themen, die man mit berücksichtigen muss, sei es jetzt bei einer klassischen IT oder auch, wenn ich dann in Richtung Cloud gehe. Und genau da muss ich eigentlich erstmal auch die gleichen Maßgaben da dahinter stellen. Also ist es ein Anbieter, dem ich vertraue natürlich auch. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also ich sage auch immer noch, es muss das Bauchgefühl am Ende des Tages passen. Und dann einfach klassisch vorgehen wie in einer normalen, wenn ich eine IT-Rekonstruktion mache oder dergleichen. Wie kritisch ist das System für mich? Welche Abhängigkeiten bestehen? Wie stark ist es standardisiert? Und passt der Standard vom Anbieter auch auf mich?
Ja. Du hattest vorhin ganz kurz am Rande ein Stichwort genannt. Das möchte ich nur ein bisschen vertiefen, weil dadurch, dass du einen Begriff genannt hast, Public Cloud, ist ja im Grunde klar, es gibt auch noch was anderes. Wann wähle ich da welche Lösung aus? Also Public oder Private Cloud?
Es gibt leider Gottes bis heute kein Allheilmittel, dass man sagen könnte, ich gehe komplett nur auf Public oder nur auf Private Cloud. Es ist immer nachzuschauen. Also es hängt so ein bisschen ab vom zum einen Kosten-Nutzen-Faktor am Ende des Tages. Die Public Cloud hat Stand heute den großen Vorteil immer noch, dass sie sehr dynamisch und sehr schnell skalierbar ist, weil ich da halt wirklich von Minuten über Stunden oder auch monatsweise dann Ressourcen hinzunehmen kann oder Dienste hinzunehmen kann und auch wieder abbestellen. Das ist bei Private Cloud-Lösungen meistens nicht gegeben, weil dort bislang die Anbieter immer noch sagen, ich habe hier entsprechende Mindestvertragslaufzeiten oder dergleichen, wo dann halt man doch eine gewisse Gebundenheit dann auch da dahinter hat.
Wobei mir jetzt gerade, wo du erzählt hast, klar geworden ist, dass vielleicht nicht jeder was mit den beiden Begriffen anfangen kann, beziehungsweise was der Unterschied ist. Vielleicht solltest du das noch kurz in ein paar Sätzen sagen.
Gerne. Also das Thema Private Cloud wird eigentlich erstmal so definiert, das sind meistens kleinere regionale Anbieter, also klassische Systemhäuser in der Regel wird unter dem Thema Private Cloud gehandelt, beziehungsweise Anbieter, die halt bestimmte dedizierte Ressourcen für ein Unternehmen zur Verfügung stellen. Sei das jetzt Serverkapazität, Speicherkapazität oder gewisse personalisierte Dienste, die sind dann auch meistens extrem individuell anpassbar. Also da kann ich dann wirklich jede einzelne Schraube sozusagen von meinem Dienst, den ich beziehen möchte, nochmal anpassen. Bei den Public Cloud Anbietern ist es so, die sind sehr frei zugänglich, sind auch meist hoch skalierbar, auch meist von großen Unternehmen geführt. Also NT Systems hat auch beispielsweise eine Public Cloud Sparte bei sich im Angebot oder Portfolio. Genauso aber dann auch eine Microsoft oder Amazon Web Services werden ja in dem gleichen Zuge auch immer mitgenannt. Mhm. Und dort habe ich halt nicht so viel Individualisierungsmöglichkeiten, auch nicht so viel Anpassmöglichkeiten im Vorfeld von der Stange heraus. Kann natürlich schauen, was mir selbst im Nachgang an Möglichkeiten ich mir schaffen kann. Aber es hat einfach einen viel höheren Standardisierungs- und Automatisierungsgrad als so eine Private Cloud.
Da klingt jetzt für mich auch so ein bisschen an, dass es ja unter Umständen auch sinnvoll ist, verschiedene Cloud-Services für verschiedene Anwendungsfälle auszuwählen. Oder gibt es auch sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau, natürlich wieder abgestimmt auf die Bedürfnisse, die man hat?
Ja gut, die eierlegende Wollmilchsau gibt es bislang nicht. Das, was sich so bislang herauskristallisiert, auch von den Projekten heraus und dergleichen, ist die sogenannte Hybrid-Cloud, also die Kombination aus beidem oder dann sogar aus drei Varianten, wo ich dann halt sage, okay, ich habe einen gewissen Anteil bei mir selbst im Unternehmen noch an Rechenzentrumsleistung, einen Anteil habe ich dann bei einem, sag mal, vertrauten Anbieter, der dann in Systemhaus oder dergleichen ist. Und dann habe ich noch einen gewissen Public Cloud Service, der dann, ich sage mal, klassischerweise ist es dann erstmal solche Themen wie Microsoft Office 365 oder Google G Suite, die dann dort genutzt werden für das ganze Thema E-Mail, Kollaborationslösung und dergleichen. Und damit habe ich dann erstmal so ein Hybrid-Szenario geschaffen.
Jetzt weiß ich, dass bei mir auch ganz unterschiedliche Menschen zuhören, was so die Unternehmensgröße und auch die Branche angeht. Kann man aus dem irgendwas ableiten, nach was ich meinen Cloud-Service auswähle?
Ich sag mal, branchenseitig hat es bislang sehr einfach der ganze Handelsbereich, weil die doch auch dort relativ schnell etabliert werden können von den Prozessen her, die da dahinter stecken. Also ist zumindest das, was meine Erfahrung auch da dahinter zeigt. Produktion ist dann immer abzuwägen, welcher Bereich ist es von den Unternehmensgrößen an sich. Sage ich mal, für einen klassischen, wenn jemand jetzt heute sagt, möchte ein Unternehmen gründen oder ist gerade in Gründung oder hängt an so einer Schwelle, dass er jetzt wächst vom Selbstständigen zum mit mehr Mitarbeitern, würde ich definitiv Cloud-Services empfehlen, weil dann kann ich es gleich von vornherein entsprechend etablieren. Bei größeren Unternehmen, sage ich mal, mittelständischer Betrieb bis so 500.000 Mitarbeiter geht auch sehr schnell und einfach. Alles, was dann darüber hinausgeht, ist es dann wirklich auch extrem zu beleuchten, passt es vom gesamten ROI dann auch, also von Return on Investment, was dann da dahinter steckt, weil ich habe ja trotzdem noch Migrationskosten und dergleichen da dahinter.
Mir kam jetzt gerade noch ein Gedanke, hast du auch schon Fälle erlebt, wo praktisch ein, vielleicht ein Unternehmen, das jetzt eher so Zulieferer ist, also jetzt nicht Richtung Endkunde irgendwas liefert oder jetzt wie ein Automobilhersteller praktisch, wo fertige Autos vom Hof rollen und mir als Kunde im Grunde egal, völlig egal ist, wie er seine Autos baut, mit welcher IT-Unterstützung, aber vielleicht in so einer verketteten Wertschöpfung über mehrere Unternehmen hinweg. Hast du schon Fälle erlebt, wo ein Kunde, also zum Beispiel ein Automobilhersteller, seinem Zulieferer sagt, du musst das und das nehmen, damit du mit uns zusammenarbeiten kannst?
Die Fälle gibt es leider auch. Und ich habe auch die Fälle mitbekommen, wo der Automobilkonzern seinem Zulieferer vorgeschrieben hat, dass er nicht in die Cloud darf.
Okay, ja.
Und ich habe 4 Wochen davor mitbekommen, dass die gerade migriert haben auf Microsoft Office 365. Und ich saß dann an der Runde im Tisch und habe gemeint, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also ich habe auch die kritischen Gespräche schon mal mit den Automobilherstellern, also den OEMs, wie es ja dann so schön heißt, auch mal geführt. Ich habe gefragt, was soll das Ganze? Weil solche Compliance-Standards, finde ich, machen auch das Ganze dann am Ende des Tages kaputt. Weil wenn der große Automobilkonzern eine Migration, natürlich in einem Fachbereich, wie es am Ende des Tages wieder heißt, mit einer kleinen Truppe, nicht mit der Entwicklung und dergleichen in die Cloud geht, aber auf Basis dessen dann seine Zulieferer gängeln und sagt, okay, ihr dürft diese technologischen Möglichkeiten nicht ausschöpfen und ihr dürft es dann nicht nutzen, finde ich es persönlich ehrlich gesagt ein bisschen eine Frechheit. Da dahinter. Also da auch wirklich Mut zur Diskussion und wir haben das dann damals auch sehr konstruktiv mit den Kollegen von besagtem Automobilhersteller lösen können, sodass dann dort auch die Möglichkeit dann gegeben war, dass man künftig dann Cloud-Dienste mitnutzen konnte. Und natürlich gibt es aber auch die Variante, das haben wir auch genauso erlebt, das war eher im Handelsbereich, dass ein großer Handelskonzern einem weiße Warenhersteller beschrieben hat, was er denn künftig an Software einsetzen muss. Und es war dann halt so ein bisschen der Punkt, da blieb am Ende des Tages leider nichts anderes übrig, außer friss oder stirb. Weil ansonsten wäre besagter Handelskonzern nicht mehr Kunde des Unternehmens gewesen, weil die sich doch sehr stark quergestellt haben, einfach aufgrund ihrer Marktmacht auch am Ende des Tages und gesagt haben, nee, entweder ihr setzt auf diese Lösung oder wir kooperieren nicht mehr mit euch.
Ja, da fällt mir jetzt ganz spontan dieser Fall ein, du kennst ihn sicher auch, er ist vor ein paar Wochen, glaube ich, durch die Presse gegangen, ein großer Handelskonzern mit 4 Buchstaben, da haben wir immer noch 2 zur Wahl, der doch etwas bei einer IT-Lösung auf den Bauch gefallen ist.
Die 500 Millionen Euro genau. Und Elvis ist gestorben Geschichte.
Genau die. Also die Größe manchmal macht's nicht.
Definitiv nicht. Und ich sag mal, Elvis hat auch ein bisschen was gezeigt. Also ich habe viel dazu recherchiert und habe ja auch eine eigene Folge dann dazu gemacht auf meinem Podcast. Und dort war es auch so, man stellt dort einfach auch Fehler fest im gesamten Projektmanagement. Was am Ende des Tages dann wirklich Bestand hat oder Substanz, das wissen nur die Leute, die am Projekt wirklich beteiligt waren. Ich habe es mir auch nur von externer Seite aus anlesen können, kenne aber einige Unternehmen, die da auch mit dran beteiligt waren an dem Ganzen, weiß, was sie für einen Job machen und der ist in der Regel eigentlich wirklich extrem gut, aber wenn ich mich dann halt auch querstelle und sage, okay, ich will meinen Prozess einfach nicht verändern, weil das haben wir jetzt schon die letzten 30 Jahre so gemacht und es wird auch noch die nächsten 30 so funktionieren, dann scheitern halt solche Projekte einfach auch am Ende des Tages, weil es halt mit einem enormen Aufwand ist, diese dann nachzubilden. Also das Thema Standardsoftware bzw. Standardisierung kommt nicht von ungefähr. Und ich denke, das wirst du sicherlich auch bestätigen. Man muss halt in solchen Projekten dann auch einfach sich auch anschauen, eine klassische Gap-Fit-Analyse machen. Also wie sieht mein Prozess heute aus? Wie sieht der Prozess vom Lösungsanbieter aus? Und passt der für mich und kommt auch am Ende des Tages gleiche Ergebnis vielleicht sogar raus? Und welche Bedürfnisse habe ich denn noch, dass ich 3 Ehrenrunden drehe, um vielleicht noch irgendwelche Zusatzinformationen abzusammeln?
Ja, da kenne ich schon auch, da könnte man eine eigene Episode drüber machen, auch ein paar spannende Dinge. Wo dann zum Schluss immer noch mit Excel und einem Stück Papier gearbeitet wurde.
Excel ist das größte Schatten-IT-Tool dieser Welt, habe ich gelernt.
Ja, und das Microsoft Office-Paket letzten Endes der größte Konkurrent von jedem ERP-Systemhersteller.
Ich kenne Unternehmen, die sind im Milliardenbereich, die machen ihren Jahresabschluss mit Excel.
Glaube ich sofort. Ja. Okay, ich habe mir jetzt hier noch ein Stichwort aufgeschrieben. Der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt vielleicht dann abschalten, weil er es nicht mehr hören kann. Aber ich glaube, wenn man über Cloud-Service spricht, also dass Daten das Unternehmen verlassen, muss man sofort auch irgendwo mittlerweile, oder im Grunde muss man schon lange, über Datenschutz, über die DSGVO vor allen Dingen nachdenken. Was ist deine Erfahrung? Was für eine Rolle spielt die DSGVO? Hat sich da was verändert bei der Auswahl? Und ja, auf was muss man dann besonders achten?
Bei der Auswahl an sich hat sich relativ wenig verändert. Ich habe mir, dadurch, dass ja auch so ein kleines Technikerherz immer noch in mir schlägt, mir viele verschiedene Sachen angeschaut und muss gestehen, ich war bei der ein oder anderen Sache sogar extrem positiv erstaunt. Weil ich festgestellt habe, jetzt gerade die meisten Themenbereiche, die es hier erstmal betrifft, ist ja der Punkt, wenn ich mit Public Cloud-Anbietern irgendwie zusammenarbeite. Also es ist ja dann meistens klassischerweise Microsoft, Amazon oder Google, die da dahinter stehen. Mhm. Und da muss ich gestehen, also bei Microsoft sind die Regularien relativ einfach. Die stellen halt im Backend einfach da sicher, dass der Zugriff datenschutzkonform erfolgt. Amazon macht es genauso. Und bei Google muss ich gestehen, da war ich vor kurzem massiv erstaunt, weil die haben wirklich komplett alles sauber vorbereitet, schnell findbar mit Auftragsdatenverarbeitungsverträgen und dergleichen. Das, was man aber grundsätzlich natürlich beachten sollte, ist, gibt es entsprechende Vertragswerke, die ich zeichnen kann, beziehungsweise die ich auch einsehen kann, die entsprechend auch den Regularien geschrieben sind. Das kann immer ein Datenschützer ganz gut beurteilen. Und ich bin aber trotzdem nicht aus der Verantwortung herausgenommen. Also das Thema Datenschutzgrundverordnung, wenn ich dann meine Daten bei einem externen Dienstleister oder Cloud-Service-Provider laufen habe, dann heißt es nicht, ich gebe die ganze Verantwortung an den ab und ich muss mich nicht mehr drum kümmern, sondern ich bin trotzdem noch als Unternehmen in der kompletten Pflicht da dahinter. Das Thema DSGVO hängt ja auch damit zusammen, dass ich schauen muss, wer hat wann Zugriff auf welche Daten und wo verarbeite ich dann am Ende des Tages auch die personenbezogenen Daten, weil um die geht es ja auch dann. Ja. Schlussendlich die extrem schützenswert sind. Da werden auch viele Punkte immer noch ausgelassen, weil viele vergessen immer noch, dass Mitarbeiterdaten auch personenbezogene Daten sind und nicht nur Kunden.
Ja, okay. Du hast auch vorhin schon, beziehungsweise schon mehrfach kurz das Stichwort Geschäftsprozesse angerissen und wie sich's verändert. Und das wäre jetzt so meine nächste Frage. Vielleicht kannst du auch das ein oder andere kleine anonyme Beispiel machen. Wie verändern sich Geschäftsprozesse, wenn ich in die Cloud gehe, wie man so schön sagt?
Massiv. Also man macht sich im Vorfeld erstmal natürlich Gedanken, welchen Geschäftsprozess möchte ich in die Cloud heben oder möchte ich dann vielleicht sogar am Ende des Tages, wie es so schön heißt, digitalisieren. Und da muss man dann halt erstmal schauen, was gibt der Standard her. Und was ich allerdings vielerlei festgestellt habe, ist, es entwickelt eine enorme Eigendynamik, vor allem wenn man das mit einem zuverlässigen Partner macht und der auch die Expertise da dahinter hat, dann kann das eine extrem hohe Eigendynamik auch in den Unternehmen entwickeln. Wir haben, beziehungsweise ich habe damals viele Projekte gerade in den Anfängen im Kollaborationsbereich mitgemacht und auch mitbegleitet, wo wir dann entsprechende Anwenderschulungen gegeben haben, haben gezeigt, okay, was geht denn jetzt mit diesen neuen Tools, die wir eingeführt haben? Und auf einmal sind die total kreativ geworden, haben angefangen, völlig abseits von ihren Standardprozessen und von ihren Prozesshandbüchern, die sie hatten, sich selbst zu organisieren und selbst zu entwickeln. Und es ist extrem spannend, das mit anzuschauen, weil man stellt dann auch fest, dass so eine Unternehmen und so ein Organismus doch sehr gut leben kann, auch ohne, dass er jetzt eine klassische Führungsmethodik da dahinter hat, in Form von einem Handbuch, an das sich jeder strikt hält. Natürlich muss man aber auch schauen, dass man es in einem gewissen Grad und Weise reguliert, weil man kann auch nicht unbedingt ein Unternehmen nur mit teilweise 1500 kreativen Freigeistern führen, weil am Ende läuft da nichts vom Band, sondern man entwickelt nur jahrelang. Und das muss man dann entsprechend einfach anschauen. Aber was wir festgestellt haben, ist, eigentlich durch die Bank weg. Bei jedem hat sich der Prozess da dahinter verändert. Das fängt meistens natürlich in erster Linie bei den IT-Abteilungen an, weil die halt eine Verantwortung für einen gewissen Teil ihrer Systeme herausgeben, wo sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Und da geht es dann eher um das Change Management da dahinter. Was haben die künftig für Aufgaben, diese Mitarbeiter, die bislang vielleicht die Systeme betreut haben? Und dann ist natürlich auch der Punkt innerhalb des Change Managements, wie bringe ich es an die Anwender heraus, weil ich habe so viele Cloud-Projekte auch erlebt, wo man es eingeführt hat, dann hat man das an die Anwender herausgegeben, die Möglichkeiten und die Services, keiner hat es benutzt und am Ende des Tages hat man das Projekt für, als gescheitert erklärt, wo ich dann sage, ja, habt ihr den Leuten mal erklärt, was das ist? Ja, wir haben eine E-Mail geschrieben. Ja. Hab das ihnen auch mal gezeigt? Ja, wieso? Die wissen doch, wie das geht.
Ja, ich hatte gerade so den Gedanken noch, wo du erzählt hast, mit dem Thema Kreativität. Also ich stelle da immer mal wieder fest, die Kreativität, glaube ich, gab es bisher schon. Ich werde aber den Verdacht nicht los, dass man das halt in der Vergangenheit dann nicht gesehen hat.
Es ist viel auch, also das Thema Wissensmanagement einfach auch da dahinter. Also es gibt je größer so ein Unternehmen ist, umso unübersichtlicher wird es ja jetzt erstmal aus einer Führungsperspektive heraus. Und teilweise habe ich dann vielleicht Azubis, die bahnbrechende nächste große Geschäftsidee haben und eigentlich das nächste Unicorn, wie es ja in der Startup-Szene heißt, hervorbringen könnten. Und dann sitzt aber ein Abteilungsleiter da davor, der das vehement blockiert beispielsweise, weil er vielleicht nicht an die Idee oder dergleichen glaubt, aber der Vorstand, wenn er es vorgestellt bekommen würde, würde sagen, sofort, ich gebe dir 100.000 Euro, bild ein Forschungsteam und ich ziehe das Ding durch. Also das ist natürlich der eine Punkt. Auf der anderen Seite ist es aber auch halt die interne Kommunikation, die mal transparent geschaffen werden muss. Und ich denke, da ist es aber auch so, dass das ist ein Thema, das habe ich hauptsächlich im deutschen Kulturkreis erlebt, dort auch eine gewisse Kultur an Fehlertoleranz mit reinbringen müssen. Also, dass wir sagen, okay, wir sammeln alle Ideen, wir bewerten sie auch und wenn wir auch nur 10% Funken Chance darin sehen, dann gehen wir es auch mal an.
Hm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass auch die Tendenz wahrscheinlich in der IT eher klein ist, mal was auszuprobieren.
Das definitiv. Also ich habe viele Diskussionen auch gehabt oder auch teilweise immer noch. Gerade bei den IT-Lern an sich ist es manchmal die Existenzangst, die da dahinter steckt. Ja. Wo die Leute dann sagen, okay, wenn ich jetzt morgens nicht mehr meine Server administriere, was mache ich dann jeden Tag? Das ist natürlich auf der einen Seite der Change-Prozess. Hatte ich auch mal ein Projekt mit 14 Admins, wo ich dann zusammen mit dem CIO schlussendlich dann für die neue Job-Descriptions definiert habe, wo wir dann gesagt haben, okay, was könnten denn eure künftigen Aufgaben sein? Und wir haben die dann teilweise auch zu Product-Ownern, wie es so schön heißt, dann gemacht. Also sind dann hingegangen, haben gesagt, okay, pass auf, kannst du dir vorstellen, künftig mit Vertrieblern unterwegs zu sein? Und haben dann ein paar von den Administratoren dazu, verdonnert wäre jetzt falsch gesagt. Also wir haben ihnen die Wahl schon gelassen, dass sie hingehen konnten, haben dann gesagt, okay, wir fahren jetzt nur noch mit den Vertrieblern raus und gucken, wie wir deren Services bzw. Prozesse verbessern können, dass die mehr Umsatz machen und besser verkaufen können. Ja. weil es gibt nichts Schlimmeres dann am Ende des Tages, wenn eine IT-Abteilung nicht weiß, was macht der Rest vom Betrieb, und der Rest vom Betrieb sollte aber auch wissen, was macht die IT-Abteilung, weil die IT ist inzwischen ein Kernprozess eines jeden Unternehmens. Und ich möchte das Unternehmen da draußen sehen, das heute ohne IT irgendwas produzieren oder ausliefern kann oder verkaufen kann, weil davon leben die meisten, also gehe ich bislang davon aus, ja. Die das schaffen, weil wir haben ja alle inzwischen festgestellt, IT ist nicht mehr nur ein Mittel zum Zweck, sondern es ist klarer Kernbestandteil einer jeden Unternehmung.
Ja, und ich glaube, man muss sich aber, wie ganz allgemein in manchen Branchen, auch als IT fragen, was ist denn eigentlich der Mehrwert, den ich im Unternehmen stifte? Weil im Grunde ähnlich wie kein Mensch braucht eine Bank, kein Mensch braucht primär mal irgendeinen Server, sondern er braucht halt die Bankdienstleistung oder der Dienst, der auf dem Server läuft. Und dann, genau. Und dann ist wieder egal, ob der Server eben bei mir lokal im Keller steht oder irgendwo draußen in der Public Cloud.
Genau, das ist es. Und das ist auch der große Punkt. Da hatten wir damals dann den großen Erfolg mit dem Projekt dann auch am Ende des Tages, weil wir hingegangen sind und haben die ITler mehr an die Endanwender herangebracht und haben gesagt, okay, du fahrst jetzt mal mit dem Verkäufer mit oder du gehst jetzt mal mit deinem Einkäufer auch auf Einkaufstour sozusagen und sitzt in die Verhandlungen mit rein oder guckst auch mal in der Buchhaltung, was machen die den lieben langen Tag? Und wenn die da 5 Excel-Exporte machen, was können wir denn da vielleicht verbessern? Was können wir den Leuten Gutes tun? Also es ist nicht nur so, dass die ITler sich zurücklehnen sollten und sollten sagen, die Anwender sollen sich schon bei mir melden, wenn sie irgendwie was haben wollen. Sondern es muss auch ein Zugang oder aufeinander zugehen von den IT-Abteilungen heraus sein und natürlich dann auch die Fragestellung, was kann ich denn als IT auch beisteuern, damit mein Unternehmen künftig mehr wachsen kann. Also kenne ich ein super Beispiel beispielsweise vom CIO von Boeing, der sich vor mehreren Jahren schon die Gedanken gemacht hat, wie kann er denn künftig hingehen und Turbinenleistung vermieten. Ja. Und der hatte nur ein einziges Problem. Eine Turbine auf dem Transatlantikflug produzierte irgendwie 20 Terabyte an Daten. 4 Turbinen hat so eine Maschine und das war ein bisschen schwierig zu dem Zeitpunkt, das Ganze auszuwerten.
Ja. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon über die halbe Stunde drüber. Deshalb würde ich zum Abschluss, stelle ich immer so eine Frage, die in die Richtung geht, wenn sich jetzt einer der Zuhörer, ein Unternehmen da draußen Gedanken macht, ich möchte stärker Cloud-Services einsetzen, wie soll er denn einsteigen, was sind so die ersten Fragen, die man sich stellen sollte, auf was muss man besonders achten?
Was man sich erstmal anschauen sollte, ist, mit welchem Prozess möchte ich in die Cloud gehen? Und ganz klar auch im Vorfeld sich bewusst werden, welcher Geschäftsprozess hängt dahinter, wie kritisch ist er. Und dann ganz wichtig, Workshops machen. Viele Workshops. Lieber einen mehr als zu wenig, weil ansonsten gehen die Projekte meistens in die Binsen, sage ich ganz ehrlich. Gerade wenn es dann größere Themen sind, die dann schon, ich sag mal, in Richtung IT-Outsourcing gehen, also wo dann das Rechenzentrum lokal so ziemlich komplett verschwinden soll, sollte ich noch einen Workshop mehr obendrauf machen als einen zu wenig. Und es ist ja auch immer so ein bisschen der Punkt der Abhängigkeit da dahinter. Und ich glaube, dafür wird mich jetzt dann gleich meine gesamte Branche lynchen. Weil ich sage ganz ehrlich, dieses Thema Public und Private Cloud, natürlich noch eine Unterscheidung von den Diensten, woher ich sie beziehe. Aber es darf eigentlich keinerlei Abhängigkeiten mehr in den vertraglichen Laufzeiten geben. Wenn ich als Dienstleister einen ordentlichen Job mache und auch eine gute Qualität und eine ordentliche Leistung bringe, dann kann ich die auch monatlich vergeben und kann die auch monatlich kündbar anbieten. Mhm. Natürlich habe ich dann je nachdem Probleme mit der Planbarkeit, aber das lässt sich auch alles entsprechend regeln. Aber und dort muss ich meine Kunden eigentlich nicht dazu gängeln. Das finde ich persönlich auch ein bisschen antiquiert. Also da ruhig auch mal so eine kritische Diskussion anstarten, weil ich habe von vielen Kunden mitbekommen, die sind so Anbietern gegangen in ein Private Hosting oder Private Cloud Services, haben dort 3 oder 5 Jahresverträge unterschrieben, sind tot unglücklich, kommen aber aus dem ganzen Quatsch nicht mehr raus. Und deswegen sage ich auch, ruhig solche Themen mal ansprechen, weil da trennt sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen.
Ja, also wo du das jetzt gesagt hast, ist mir sofort ein, finde ich, wunderbares Beispiel eingefallen, die da ja extrem offen sind. Das ist Evernote. Die sagen eben, ihr könnt alles holen, ihr könnt alles praktisch exportieren, die Daten, die ihr bei uns habt. Und gerade deshalb bleiben sie. Zumindest kam das bei mir so an und von mir selber kann ich da definitiv sprechen. Das wäre wahrscheinlich das Letzte, was ich wechseln würde.
Ja, und das ist es ja am Ende des Tages auch. Also wenn ich eine gute Leistung bringe und die auch kontinuierlich bringe, dann muss ich da eigentlich keine langen Laufzeiten dahinter machen. Und egal, ob jetzt public oder private, ich muss natürlich bedenken, ich habe einen gewissen Migrationsaufwand, der steht da dagegen. Den muss ich auch mit einkalkulieren. Aber wenn ich dann auch so einen Wechsel in Richtung Cloud mache, was ich definitiv nicht machen darf, ist die klassische Kalkulation zu sagen, okay, was kostet es mich, wenn ich es jetzt heute kaufe? Da habe ich dann ein Investment von 150.000 Euro und wenn ich es über die Cloud beziehe, da habe ich die 150.000 nach 18 Monaten schon ausgegeben, aber wenn ich es bei mir in den Keller stelle, rennt es ja 5 Jahre durch. Das ist auch die falsche Kalkulation da dahinter, weil da wird einfach auch mehr geliefert und mehr geboten, was man nicht unbedingt immer gleich monetär ergreifen kann. Und man sollte sich halt auch Gedanken machen, wie kann ich am Ende des Tages dann auch vielleicht wachsen oder auch anders wachsen, als ich es vielleicht in der Vergangenheit getan habe.
Gut, Alexander, ich danke dir für deine Zeit. Da waren viele spannende Punkte mit drin, die, glaube ich, auch für die Zuhörer interessant waren.
Sehr gerne, Götz. Ansonsten, darf ich noch ein bisschen Werbung machen?
Ja, gerne.
Sehr schön. Ansonsten, gerne auch bei mir im Podcast reinhören. Cloudcast gibt es jede Woche eine Folge. Kommt immer mittwochs, verfügbar auf iTunes, Stitcher, TuneIn oder über die Webseite www.cloud-cast.de. Beides jeweils mit C geschrieben. Dort findet man dann auch noch ein paar Infos zu mir und kann sich dort auch regelmäßig dann zum Thema Digitalisierung oder Cloud-Services dann informieren.
Ja, prima. Nehme ich auf jeden Fall in die Notizen zur Episode mit rein, dann muss da keiner jetzt nochmal nachhören und mitschreiben.
Super, Götz, hat Spaß gemacht.
Ja, danke. Definitiv. Ich danke dir. Das war die heutige Episode zum Thema Digitalisierung und Cloud-Services mit Alexander Derksen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 128. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit auch anderen Lean-Interessierten, diesen Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.